Künstliche Intelligenz, sprich KI, kann in kürzester Zeit schneller als jeder Mensch große Datenmengen kombinieren und analysieren. Wie kann im Bereich der Medizin die Diagnostik diesen Vorteil für sich nutzen und wer profitiert davon? Über den Schutz der Daten, aktuelle Einsatzmöglichkeiten der KI und was in den kommenden Jahren noch möglich ist in der digitalen Diagnostik, darüber spreche ich heute mit Dr. Ilja Hagen. Er ist Cluster Manager Healthcare bei der Biopark Regensburg GmbH. Mein Name ist Petra Blumenroth. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hallo Ilja.
Hallo Petra. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Lass uns zum Einstieg die Begrifflichkeiten mal klären. Was kann ich eigentlich unter digitaler Diagnostik verstehen?
Also will ich ein bisschen zweiteilen, die Antwort. Also zum einen, also aktuell bezieht sich der Ausdruck digitale Diagnostik in der Regel auf den Einsatz digitaler Technologien und insbesondere künstliche Intelligenz, Big-Data-Analysen und also zur Auswertung großer Mengen medizinischer Daten und Gesundheits-Apps und Wearables. Das ist so das, was man am meisten aktuell liest. Natürlich gehört aber auch der gesamte Bereich digitaler Bildgebung wie Computertomographie, CTs, also Magnetresonanztomographie, MRT, Telemedizin zur Fernüberwachung von Patienten. Das alles gehört zur digitalen Diagnostik und Letzteres ist auch vergleichsweise schon länger etabliert. Das gemeinsame Ziel der digitalen Diagnostik ist aber immer, die medizinische Diagnose zu unterstützen, zu verbessern. Und ihre Vorteile liegen hauptsächlich im Bereich Geschwindigkeit, Präzision oder Skalierbarkeit.
Genau, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie unterscheidet es sich jetzt von herkömmlichen Diagnosemethoden? Und wahrscheinlich, geht man davon aus, gibt es auch Vorteile?
Ja, so ist es. Also letztlich kann die Geschwindigkeit im Endeffekt gesteigert werden durch die digitale Diagnostik, die Präzision verbessert werden, die Auswertemethoden durch Algorithmen automatisiert werden, sodass auch mehr oder weniger die Workload natürlich für den einzelnen Arzt oder Mediziner geringer wird.
Da kommen wir danach noch dazu, welche Rolle der Arzt spielt. Ich würde gerne jetzt nochmal bei den einzelnen Bereichen bleiben. Gibt es Bereiche in der Medizin, die mehr davon profitieren, von der digitalen Diagnostik? Oder kannst du einfach mal Beispiele nennen, wo es zur Anwendung kommt jetzt schon?
Also ich kann Beispiele nennen. Es ist tatsächlich relativ umfangreich und es ist, denke ich mal, kaum ein Bereich, den man ausnehmen kann. Aber an erster Stelle sind sicherlich alle bildgebenden Verfahren zu nennen. Also die Radiologie, wie ich schon gesagt habe, eine der Bereiche, in denen digitale Diagnostik bereits sehr große Fortschritte gemacht hat und auch vergleichsweise lange etabliert ist. Also sprich digitale Röntgenbilder, CT-Scans, MRT, Ultraschallbilder. Die ermöglichen es den Ärzten, detaillierte Bilder des Körpers zu bekommen, schnelle Diagnosen zu stellen, Mehrfachanalysen zu fahren. Das ist sicherlich auch eines der Bereiche, der eine Vorreiterrolle ist oder die eine Vorreiterrolle einnimmt für die Anwendung der künstlichen Intelligenz. Wo ich am Anfang gesagt habe, das ist das, was man aktuell natürlich sehr, sehr mit digitaler Diagnostik assoziiert. Bereich Pathologie, also die Auswirkung mikroskopischer Bilder, also Schnittbilder zum Beispiel, auch hier bildgebendes Verfahren. Ein bisschen andere Thematik. Hier bringen häufig die neuen digitalen Analyseverfahren deutlich erhöhte Proben- und Datenaufkommen mit sich. Ja, und das heißt also auch mehr Arbeitsaufwand für den Pathologen. Und wie wir alle wissen, in der Zeit der Ärzteknappheit, die Zahl der Pathologen sinkt. Ja, und hier ist es im Endeffekt häufig das Beispiel, dass die künstliche Intelligenz den Pathologen bei der Auswertung dieser Bilder unterstützt, eine Vorauswahl zum Beispiel bei der Zellannotierung vornimmt und sich auf diese Art und Weise eine Präzision in der Diagnostik durch die quantitative Bildanalyse ergibt, die der visuellen Einschätzung per Auge deutlich überlegen ist.
Und jetzt haben wir so gehört, welche Bereiche das so betrifft. Kannst du uns noch mal ein konkretes Beispiel geben für den Einsatz digitaler Diagnostik? Ich weiß, ihr habt da einen Arbeitskreis. Vielleicht kannst du da mal was drüber sagen, mal dann in die Tiefe gehen.
Mache ich gerne. Muss ich natürlich als Cluster Manager hier quasi aus der Region auch ein regionales Beispiel nennen, komme ich nicht drum hin. Aus der Gastroenterologie haben wir hier zum Beispiel am Standort die Früherkennung von Speiseröhrenkrebs bearbeitet. Das war in Regensburg Medical Image Computing der Ostbayerischen Technischen Hochschule, also der OTH hier am Standort. Da war das Thema, also Sodbrennen oder Reflux, kennen vermutlich viele. Wenn der chronisch wird, dann stellt er auch eine Ursache für das sogenannte den Barrett-Ösophagus dar. Das ist eine Gewebeschädigung, der Schleimhaut, die auch ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung von Speiseröhrenkrebs darstellt. Und die Überlebenschancen in diesem Fall für Patienten sind sehr schlecht, da die Erkrankung eigentlich in der Regel in einem sehr späten Stadium diagnostiziert wird. Und durch endoskopische Untersuchungen, was man so kennt, diese berühmten Spiegelungen, da ist im Endeffekt die Diagnostik schwierig, weil die Schädigungen häufig nicht sichtbar sind. Und hier ist die künstliche Intelligenz oder Deep Learning-Ansätze, ermöglicht es dem Arzt, diese Schleimhautschädigungen idealerweise in einem Stadium zu erkennen, bevor sich dieser Krebs entwickelt hat. Das ist eine Diagnostik, die vorher nicht möglich war. Zweites Beispiel aus der Kardiologie, textilintegrierte Sensorik, ja, ganz anderes Thema. Dadurch zum Beispiel wird es möglich, ein kontinuierliches Herzmonitoring vorzunehmen und auch da wiederum mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Detektion von Herzerkrankungen vorzunehmen, die vorher auch bei 24-Stunden-EKGs oft ja quasi unbemerkt waren. Ja, und also gerade wegen dieser Wiedervielfalt ist also auch die künstliche Intelligenz eine der Schlüsseltechnologien, glaube ich, im Gesundheitsbereich. Und das war auch der Grund für den von dir erwähnten Arbeitskreis, den wir gemeinsam mit den Kollegen von Bayern Innovativ ins Leben gerufen haben vor fast einem Jahr. Wir treffen uns da monatlich mit Vertretern aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen und tauschen uns da zum Thema aus. Auch das gerade genannte Beispiel aus der Kardiologie vom Fraunhofer IES in Erlangen stammt quasi also auch von einem Mitglied dieses Arbeitskreises. Und ja, also persönlich muss ich sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich doch die Entwicklungseinsätze da in der Community sind und was man immer wieder Neues für sich selbst mitnimmt. Da werden zum Beispiel auch ungewöhnliche Marker in der Diagnostik genutzt, die bisher eigentlich noch nicht Usus waren. Wir haben jetzt einen Teilnehmer, die Audiering aus München, die benutzt Stimmanalyse zur Erkennung von Infektionskrankheiten. Oder ein anderer benutzt die Bestimmung von Vitalparametern durch eine optische Analyse des Gesichts, vereinfacht gesagt eine Kamera. Und all diese Parameter wären ohne KI nicht auswertbar.
Ja, interessante Beispiele, halt auch völlig andere Kombinationen von Techniken, wie man es normalerweise machen würde. Kommen wir mal zu einem Thema, was immer wieder im Zusammenhang mit Digitalisierung auch aufkommt, ist halt Datenschutz und Sicherheit. Das sind ja in der digitalen Welt generell von entscheidender Bedeutung. Jetzt haben wir natürlich hier medizinische Daten. Wie wird da sichergestellt bei der digitalen Diagnostik, dass diese Daten geschützt sind?
Ist natürlich ein Thema, auch eins, was viele Patienten natürlich umtreibt und dementsprechend viel diskutiert ist. Wie bei allen anderen Daten ist natürlich auch hier die Verschlüsselung und die Zugriffskontrolle eine entscheidende Maßnahme zur Datensicherheit und muss sichergestellt werden. Und da muss jeder wissen oder ja, für sich selbst entscheiden, ob der Aufbewahrungsort in einer regionalen Datenbank oder in einer überregionalen Cloud der bessere Ort ist. Dazu möchte ich jetzt hier nichts sagen, weil ich da kein Experte bin. Das Zweite ist sicherlich die Anonymisierung und Pseudonymisierung. Sensible Gesundheitsdaten sollten soweit möglich anonymisiert und pseudonymisiert werden. Das heißt also, eine Identifizierung vom Patienten ist erschwert, obwohl eben gleichzeitig die Analyse für die Diagnostik und auch die Forschung möglich ist. Es liegt aber auf der anderen Seite in der Natur der Sache, dass das nicht bei allen Daten möglich sein kann. Ja, also Beispiel genetische Daten, diese lassen sich quasi per Definition nicht anonymisieren. Ja, jeder Gendatensatz identifiziert dich eindeutigst. Vor dem Hintergrund der elektronischen Patientenakte, die wir hoffentlich auch in Deutschland bald für jeden Patienten zur Verfügung haben, die Einwilligung, ganz klar, Patienteneinwilligung. Es muss jedem Patienten möglich sein, für sensible Befunde, zum Beispiel psychische Erkrankungen, die Freigabe zu verweigern. Ja, dass diese einfach nicht für jeden anderen Arzt oder jeden anderen Akteur im Gesundheitswesen sichtbar sind. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt mal wieder die Kontradiktion, im Sinne der bestmöglichen medizinischen Forschung und dann auch natürlich dann der Versorgung von Patienten, wäre es natürlich hilfreich, wenn möglichst viele Daten zur Verfügung stehen würden. Nur so lernen wir was dazu, nur so können neue diagnostische Verfahren entwickelt werden, effizient.
Sehr interessant, ja. Du hast vorhin schon den Arzt erwähnt. Also mit der zunehmenden Nutzung von künstlicher Intelligenz in dieser medizinischen Diagnostik entstehen natürlich auch Fragen, was ist die Rolle des Arztes künftig? Wo unterstützt die KI den Arzt und welche Rolle nimmt er ein, wenn er mit den KI-Systemen arbeitet?
Ja, es ist ein wichtiges Thema und man liest gelegentlich, ne, dass der eine oder andere Algorithmus jetzt die Befundung eines menschlichen Arzt übertroffen hat. Das heißt, er ist präziser, effizienter, vielleicht auch sensitiver in seiner Befundung. Generell ist aber jede Form von KI in der Diagnostik ein unterstützendes Tool. Die Entscheidung der Behandlung liegt immer beim Arzt. Also wie ich schon gesagt habe, es ist entweder auf der einen Seite eine Möglichkeit, diesen Workflow zu optimieren, die Datenflut für den Arzt besser verarbeitbar zu machen oder tatsächlich eben auf Befundungen hinzuweisen, die er selbst vielleicht so nicht gesehen hätte. Und da vergleiche ich das Ganze immer mit dem Vier-Augen-Prinzip oder dem Einholen einer Zweitmeinung, die ja, sagen wir mal, mit der Medizin völlig akzeptiert ist. Mit dem Einsatz von KI wären halt aus vier Augen oder zwei Meinungen Tausende beziehungsweise Millionen. Und das ist sicherlich ein Umstand, der den Arzt immer unterstützt, um eine bevorliegende Befundung besser einschätzen zu können. Mhm. Aber dass die KI, was man häufig liest, die KI den Arzt ersetzen würde, was sollte man nie sagen, aber das glaube ich doch, liegt in weiter Ferne.
Ja, das ist ein schönes Bild mit den tausend Augen. Hilft wahrscheinlich auch sehr dann bei den sogenannten seltenen Erkrankungen, weil da hat man ja vielleicht in der eigenen Praxis noch keine Erfahrung und kriegt vielleicht darüber dann über die KI entsprechende Hinweise. Ist natürlich unter Umständen dann auch lebensrettend.
Absolut. Das ist gerade im Zuge der flächendeckenden Versorgung oder natürlich auch vielleicht dann der telemedizinischen Versorgung. Man kann nicht jeden Befund mehrfach im Jahr in jedem Krankenhaus in der Fläche gesehen haben. Und natürlich würde auch da wahrscheinlich der behandelnde Arzt einen Experten zur Rate ziehen, aus einer anderen, größeren Klinik, vielleicht sogar den Patienten überweisen. Auf die Art und Weise ist eine Befundung dann vielleicht auch an dieser Stelle schneller möglich, als das sonst der Fall wäre.
Schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Wie könnte die Zukunft der digitalen Diagnostik aussehen? Kannst du da was sagen, welche Entwicklungen und Innovationen in den kommenden Jahren vorstellbar sind?
Also ich denke mir sicher, dass die Integration verschiedener Datenquellen eines der nächsten und logischen oder notwendigen Schritte ist. Die Beispiele, die ich genannt habe, kommen ja immer quasi aus einer einzelnen Indikation. Jetzt die Verbindung verschiedener diagnostischer Marker miteinander, um dann auch eine noch bessere und noch präzisere Befundung zu erreichen, ist sicherlich eines der Gebiete, in der nächsten Zukunft Veränderungen passieren werden. Dazu muss aber auch die Gesundheitsdateninteroperabilität verbessert werden. Also die Systeme müssen besser miteinander kommunizieren können, als sie das vielleicht aktuell tun. Das ist natürlich auch ein Aufruf an die Anbieter, an die Hersteller von Geräten oder an uns, an unserer Infrastruktur zu arbeiten. Dann natürlich auch die Integration bisher ungenutzter Datenquellen. Also das sogenannte Quantified Self. Die Menschen werden sicherlich in Zukunft noch mehr tragbare Geräte verwenden, als sie das aktuell tun und ihre Gesundheit und Aktivität überwachen. Aber aktuell werden diese Geräte kaum diagnostisch verwertet. Ja, gut, vielleicht von Apple und Samsung, das sind so die Haupthersteller von solchen Geräten. Man weiß nicht genau, was die damit anstellen, aber in Zukunft sollten natürlich auf die Art und Weise Frühwarnungen für gesundheitliche Probleme ermöglicht werden. Ja gut, und dann läuft es auf die Verbesserung der personalisierten Medizin hinaus. Die Kombination von Diagnostik und Genomik, verschiedene Omik-Wissenschaften, also die Prädisposition eines Patienten für bestimmte Erkrankungen, eine zunehmend wirklich personalisierte Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, Behandlungspläne auch individuell auf den Patienten abzustimmen, aufgrund seines diagnostischen und genetischen Profils. Auf der Herausforderungsseite ist sicherlich die Frühdiagnostik und die prädiktive Diagnostik so eine der Dinge, wo man vielleicht am längsten Arbeit haben wird oder die noch am weitesten in der Zukunft liegt und wo auch die KI kaum helfen kann, nämlich das Erkennen von Krankheiten, bevor die ausgebrochen sind. Ja, also da ist natürlich gerade im Beispiel zum Beispiel neurodegenerative Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson. Hier tut sich eine künstliche Intelligenz schwer, weil, sagen wir, der Krankheitszustand erst bekannt ist, wenn die Krankheit eingetreten ist. Also wie soll ich den Menschen erkennen, dass sich zum Beispiel sein Bewegungsmuster verändert, bevor er Parkinson bekommen hat? Da gibt es Möglichkeiten, natürlich auch hier KIs entsprechend zu trainieren. Aber das wird sicherlich noch ein weiter Weg, weil man es ja von dem einzelnen Probanden nicht weiß. Man bräuchte sehr, sehr große Datenmengen und sehr, sehr, sehr viele Patienten, um an dieser Stelle tatsächlich zu aussagekräftigen Algorithmen zu kommen.
Sehr, sehr spannend, das Ganze. Lieber Ilja, das waren ganz spannende Einblicke in die digitale Welt der Diagnostik. Und ich denke, das Gespräch konnte auch vielleicht ein bisschen Befürchtungen nehmen und auch vor allen Dingen auch den Nutzen herausstellen, was digitale Diagnostik leisten kann, jetzt schon und auch in Zukunft. Und herzlichen Dank für das angenehme, informative Gespräch.
Danke dir.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.